Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Pierre Stutz ist ein einflussreicher spiritueller Meister. Er schreibt erfolgreiche Bücher für Sinnsuchende und er lebt offen homosexuell. Letzteres wäre nicht der Rede wert, wenn Pierre Stutz nicht 1985 zum römisch-katholischen Priester geweiht worden wäre. Der Zölibat sei für ihn auch eine Flucht gewesen vor seiner Sexualität, sagt er. Mittlerweile ist er schon lange kein Priester mehr. Er arbeitet als freischaffender geistlicher Lehrer. Außerdem engagiert er sich in der Initiative Out in Church für eine katholische Kirche ohne Diskriminierung. In dem ARD-Film Wie Gott uns schuf war er zu sehen. Pierre Stutz wurde 1953 in Hecklingen in der Schweiz geboren. Damals hieß er noch mit Vornamen Peter. Mit 20 trat er in einen Orden ein. Mit fast 50 legte er sein Priesteramt nieder. Ich habe ihn am Rande des Katholikentags in Stuttgart vor einigen Tagen interviewt. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, was Spiritualität überhaupt ist.
Für mich ist das die Einladung, das Leben bewusst zu gestalten und vor allem in ein Land der Freiheit einzutreten. Also das zu werden, was ich von Anfang an gemeint bin. Und dabei immer wieder zu erahnen, dass ich in etwas Größerem aufgehoben bin. Also ich nenne das so im Paradox, so kämpferische Gelassenheit. Es kommt auf mich drauf an und hängt nie von mir ab.
Und wie hängen Spiritualität und Religion zusammen?
Ja, das ist so eine spannende Geschichte. Ich meine, Spiritualität wurde immer wieder und auch heute missbraucht, eben um die Menschen klein zu halten, weil da eine Minderheit, meistens sind es Männer, Macht ausüben wollen. Dann sagen sie zum Beispiel, Frauen sind besonders berufen, demütig zu sein, missbrauchen aber das Wort Demut im Sinne von immer schön Ja sagen, immer schön nicken. Und dann gibt es aber eine andere Geschichte, es ist die Geschichte der Mystik, interreligiös. Da sind immer wieder Frauen und Männer aufgestanden und haben gesagt, nee, ich habe einen unmittelbaren Zugang zum Göttlichen. Ich brauche Gemeinschaft, ich brauche Sozialformen, aber die Macht hat niemand. Keine Religion hat die Macht, mir Gott zu geben oder mir Gott abzusprechen. Und das ist natürlich ein kritisches Potenzial.
Sie haben vorhin einmal gesagt, Zugang zum Göttlichen und dann Gott. Wo ist da der Unterschied?
Ja, ich versuche halt, ich bin ein Sprachliebhaber, ist es mein ganzes Leben, immer wieder neue Worte zu suchen für das Unsagbare. Ich schreibe jetzt G.O.T.T.+, einfach um auszudrücken, das ist immer noch mal ganz anders. Wir brauchen Worte, wir brauchen Bilder. Es ist eine Illusion zu meinen, wir hätten nicht immer wieder Bilder. Aber ich versuche halt, offene Bilder zu verwenden. Und vor allem nicht nur männlich, patriarchal geprägte Bilder. Ich leide immer noch unglaublich an dieser einseitigen Sprache. Und vor allem noch mit dieser Arroganz zu sagen, das ist nur so, kann Christentum gedeutet werden.
Sie waren Teil dieses männlich-patriarchalen Systems. Sie waren römisch-katholischer Priester, sind das schon lange nicht mehr. Aber ausgetreten aus der römisch-katholischen Kirche sind Sie auch nicht, oder doch?
Nein, ich bin nicht bereit, diese Kirche eben den Menschen zu überlassen, die sie sehr eng führen wollen oder die immer noch an der Macht kleben. Ich trete auch nicht aus der Schweiz aus. Ich überlasse die Schweiz auch nicht den Banken.
Und was war anders in dem Moment, als Sie nicht mehr Kleriker waren? Sie müssen ja vorher eigentlich geglaubt haben, dass Sie dadurch die Weihe etwas ganz Besonderes sind, in einem anderen Daseinszustand sind.
Nee, das habe ich nie geglaubt. Für mich ging es eigentlich immer darum, dass seit ich Jugendlicher bin, ich bin ein leidenschaftlicher Sinnsucher, Gottessucher. Ich bin da hineingewachsen, ich habe Jugendarbeit oder in den 68er Jahren dann mit Synode von Würzburg, alle diese Aufbrüche habe ich als Kraft erlebt und da wollte ich einfach mitgestalten. Ich habe zum Beispiel noch vor der Priesterweihe, weil ich da echt in Gewissensnot war, habe ich dem Bischof gesagt, er soll handschriftlich geschrieben, zwei Tage vorher, er müsse einfach wissen, das war 1985, wenn er mich zum Priester weihe, müsse er wissen, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug mich für die Priesterweihe der Frauen einsetzen werde, weil ich das ein Unrecht finde. Was ich leider damals noch nicht sagen konnte, ist, dass ich schwul bin und dass ich da auch selber an diesem großen Unrecht leide mit all diesen homophoben Aussagen. Ja, rückblickend muss ich sagen, Zölibat Priesteramt war auch eine Flucht. Es war auch eine Flucht. Es war nicht nur Flucht. Ich fühle mich nach wie vor als priesterlicher Mensch. Ich nenne das jetzt illegal, oppositionell, wie immer.
Und mit Flucht meinen Sie, dass Sie gedacht haben, Sie sind schwul, Sie sind homosexuell, das dürfen Sie eigentlich nicht sein. Und wenn Sie jetzt den Zölibat versprechen, dann ist das Thema Sexualität sowieso erledigt. Das meinen Sie mit Flucht?
Ja, genau. Das war der Irrtum zu meinen. Ich würde um diese Frage herumkommen, ganz Ja zu sagen zu meiner sexuellen Orientierung. Weil als Zölibatärer habe ich gedacht, das betrifft mich ja weniger. Und bin dann aber, das war ja bittere Lebensschule, in einen Burnout gerutscht, weil ich immer mehr gearbeitet habe. Ich bin Workaholic geworden. Auch wieder in der Fülle, weil die Aufgaben mich erfüllt haben, weil unglaubliche Resonanz da war. Aber es war halt schon immer auch, ja, nicht mit sich alleine sein, ja, nicht tief ein- und ausatmen, weil dann komme ich in Berührung mit meiner Sexualkraft und das ist hochgefährlich. Also immer schön aktiv sein und dann habe ich ja 2 Jahre gebraucht, um mich da wieder zu finden. Das war auch lebensgefährlich.
Jetzt machen Sie mit bei Out in Church. Das ist diese Initiative von queeren Katholikinnen, Katholiken, aber das sind ja vor allem die Beschäftigten in der römisch-katholischen Kirche. Was versprechen Sie sich davon?
Ja, das war jetzt nochmal wieder ein Versuch, auch nach Maria 2.0, nach so vielen Versuchen, einfach klar zu sagen, ich würde es jetzt in meinen Worten sagen, wir stehen nicht mehr zur Verfügung für diese Unrecht, für dieses Unrecht, für diesen Machtapparat. Und ich habe mich ja vor 20 Jahren geoutet. Das war hart für mich, eben das Amt aufzugeben, freiberuflich dann nochmal ganz neu anzufangen mit 49. Mir hat das jetzt wieder unglaublich viel Aufbruchsstimmung gegeben mit diesen 125 waren wir am Anfang, jetzt sind wir über 500. Es ist für mich so wie eine Aufbruchsstimmung, so eine 68er-Stimmung. Und zugleich ist es wieder erschütternd, bitter zu erfahren, wie eben 25-jährige junge Frauen und Männer sagen, sie hätten auch schon gedacht, sich umzubringen, weil sie das Engagement in dieser Kirche lieben. Und dann kommt dieser Hammer, aber so wie du wirklich bist, darfst du nicht sein. Das ist nicht Gott gewollt. Und das ist für mich so diskriminierend. Das ist ein Verstoß der Menschenrechte, dass ich gerne nochmal einfach kämpfe. Ich bin auch ein kämpferischer Typ. Und ja, wir hoffen, dass da jetzt halt nochmal ein Stück Mauer fällt. Mit allem Realitätssinn, dass das halt unglaublich hart ist, diese Mauer.
Wir sprechen hier miteinander auf dem Katholikentag in Stuttgart. Wenn das jetzt ausgestrahlt wird, dann ist dieser Katholikentag vorbei. Das dominierende Gefühl ist aber hier nicht Aufbruch, sondern in vielerlei Hinsicht eher etwas müde, resigniert. Woher nehmen Sie den Glauben, die Hoffnung, die Zuversicht, dass es Aufbruch gibt?
Eben wo ich meinen Burnout hatte, da habe ich die mystische Tradition entdeckt. Ich habe vorher gedacht, das sind so Halleluja-Frauen und Männer, immer kurz vor dem Abflug. Und ich brauche sehr Bodenständigkeit. Und dann eben eine Teresa von Avila, diese kämpferische Nonne in Spanien, bis zu Dag Hammarskjöld, Dorothee Sölle, die ich noch persönlich, freundschaftlich kennenlernen durfte. Und bei denen habe ich einfach gelernt, eben diese kämpferische Gelassenheit oder diese Lebensweisheit, man kann dem auch Psychohygiene sagen, ich bin bereit für etwas zu kämpfen, dessen Früchte ich persönlich vielleicht nicht ernten kann. Und das hilft mir nicht immer. Ich kann frustriert sein. In einem Artikel habe ich geschrieben, ich bin verzweifelt katholisch, finde ich so eine schöne Umschreibung. Es ist echt zum Verzweifeln, aber im Moment ist einfach die Hoffnung stärker da und dazu ermutige ich auch andere Menschen. Ich kann natürlich viele verstehen, die eben auch jetzt noch im Dienst sind. Ich bin ja jetzt in der Freiheit und alle, die im Dienst sind, kann ich verstehen, was das für ein Spagat ist. Und trotzdem ermutige ich halt alle, eben immer wieder das als Chance zu sehen, dann an sich zu arbeiten und nicht im Feindbildmechanismus. Also je mehr wir diesen Minderheit, diesen Männer eine Macht geben, umso mehr freuen die sich. Wir müssen unser Leben in die Hand nehmen. Wir müssen einander ermächtigen. Und dass da natürlich der Atem manchmal ausgehen kann, weil seit 50 Jahren wird gesagt, es braucht Reformen. Und letztlich ist eigentlich ganz wenig geschehen. Auf der Ebene der Gemeinde ist viel geschehen, aber in der ganzen Doktrin wird ja alles noch blockiert. Das finde ich einfach empörend, himmelschreiend.
Die Geschichte der Institution ist auch eine Geschichte der Verachtung, des Hasses, der Hetze gegen Homosexuelle. Das ist ja keine Erscheinung der letzten 100 Jahre, sondern das zieht sich durch die gesamte Kirchengeschichte. Warum sagen Sie, aber auch all die anderen, die bei Out in Church mitmachen, so tapfer, die Botschaft ist doch eine ganz andere. Die Botschaft ist doch die einer Befreiung. Kann es nicht sein, dass auch in dieser Botschaft Diskriminierung steckt?
Nee, wenn ich jetzt an meinen Lebensfreund in Nazareth denke, wie er, natürlich in der Begrenzung von seiner Zeit, aber wie er auf Minderheiten zugegangen ist, wie er eben die Frauen gestärkt hat in der Begrenzung seiner Zeit, da ist für mich halt schon das Zentrale der Botschaft ist Freiheit, ist eben in seiner göttlichen Kraft ankommen. Und er wollte ja, das sind ja eigentlich alle Exegetinnen und Exegeten sind sich einig, Jesus wollte nicht diese Kirche, dieses Priesteramt, das heute Leute sagen, das ist die reine Lehre, man kann da nichts mehr machen, das ist alles Betrug, wenn man das sagt.
Aber ist das nicht ein bisschen einfach zu sagen, da ist diese tolle Botschaft von diesem tollen Jesus und auf der anderen Seite diese schlimme Institution, die eigentlich mit dieser Botschaft nichts zu tun hat? So ist es doch nicht. Diese Institution beruft sich doch auf die Botschaft.
Ja, aber es gab eben alle Jahrhunderte, gab es immer verschiedene Meinungen, darum gibt es ja auch die Fülle der Orden. Es gab immer verschiedene Meinungen, das ist ja auch gut so, wie man diese Botschaft auslegen kann. Also für mich wäre das schlimm, wenn es nur eine Möglichkeit gäbe. Aber ich glaube, schon historisch kann man eben aufzeigen, dass da eine Hierarchie entstanden ist, je mehr dann auch Christentum eben Staatsreligion geworden ist, umso weniger wurde es kritisch, umso mehr hat es halt eben vieles übernommen. Und dann gab es eben alle diese Widerstandskämpferinnen und Kämpfer, die eben sich dem entgegengesetzt haben. Zum Beispiel die Beginen, 1 Million Frauen, also im 12. und 13. Jahrhundert, sind aufgestanden. Und natürlich kann man sagen, ja, und was hat es gebracht? Ich kann einfach nur sagen, ich tauche immer wieder ein in diese Texte, ich lasse mich da ermutigen. Und auf der Ebene der Gemeinden, da hat sich unglaublich viel verändert. Es ist einfach diese Diskrepanz und dass da immer wieder, jetzt auch beim synodalen Weg, oder wenn die Hierarchie nicht weiterkommt, sagt sie, ja, die Einheit. Aber diese Einheit aus meiner Sicht im Sinne von Uniformität, die gab es gar nie. Es gab immer eine Vielfalt. Und die Konzile haben immer wieder Erneuerungen gebracht und gestritten. Und die Tragik ist halt, dass eben Menschen eine, ja, göttliche Texte, das gilt ja auch für andere Religionen, man kann die halt sehr eng auslegen. Ich meine, was jetzt, was ein Patriarch von Moskau zu diesem brutalen Krieg in der Ukraine sagt oder eben nicht sagt, das ist, also da kann ich echt fast durchdrehen. Wir lesen den gleichen Text und kommen zu total diametralen Antworten.
Sie hören Tag für Tag im Deutschlandfunk ein Gespräch mit Pierre Stutz, dem Autor zahlreicher spiritueller Bücher. Wie bezeichnen Sie Ihren Beruf eigentlich selbst?
Ich nenne mich gerne spiritueller Autor. Ja, so nenne ich mich.
Und wer wendet sich an Sie? Sind das in der Hauptsache verzweifelt katholische Menschen?
Ja, viele, aber viele auch. Ich war ja 17 Jahre lang Jugendseelsorge, damals schon, das war überhaupt nicht die Frage, bist du katholisch, evangelisch, bist du ausgetreten. Die zentralen Fragen der Menschen ist, was trägt dich, was ist deine Sehnsucht, wie gehst du mit Verwundung um Und so ist es auch an meinen Kursen. Ich würde sogar sagen, eine Mehrheit sind ausgetreten aus der Kirche.
Auch eben. Und glauben an Gott?
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine unglaubliche spirituelle Suche da. Das ist auch spannend zu sehen, dass jetzt immer mehr auch noch 70-Jährige austreten. Und vor allem Frauen, dass einfach immer mehr eben Menschen sagen, nee, also das lasse ich mir nicht mehr bieten. Ich bin da nicht bereit. Und ich habe großen Respekt. Ich finde, das ist ein wichtiger Protest. Ich persönlich eben für mich spüre das noch nicht. Sobald ich es von innen her als Feuer spüre, dann werde ich auch austreten. Im Moment habe ich noch Kraft zu kämpfen und andere
und zu ermutigen. Was glauben Sie, was haben Sie, was Amtsinhaber nicht haben?
Boah, gefährliche Frage. Mein Glück ist es, und das sind eben, ich verdanke den Kindern und Jugendlichen sehr viel, ich war immer Theologie studiert, immer mit dieser Optik, Jugendpfarrer zu werden. Und die Jugendlichen, also das war 1978, 85, die haben immer alle diese Konstrukte, haben die runtergeholt, runtergebrochen und gesagt, hallo, glaubst du das wirklich? Meinst du, das bringt etwas für unsere Welt? Es geht ja immer auch um die politische Dimension. Schon als Priester bin ich in eine Freiheit hineingewachsen. Ich habe mich nie ans römische Messbuch gehalten. Ich habe Gottesdienste immer nur im Dialog mit anderen gefeiert und wurde natürlich dann auch angeklagt bis zur Glaubenskongregation in Rom. Und das finde ich eben die Tragik bei vielen Amtsträgern. Das würde ich jetzt nicht nur auf Kirche bezeichnen, sondern alle, die irgendwie in einer Funktion sind und dann sagen sie, kann man im Evangelium lesen, es gibt ein Gesetz und nach diesem Gesetz müssen wir handeln. Und dann kam eben dieser Friedensmann aus Nazareth und hat gesagt, nee, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist zum Beispiel für mich eine der zentralen Fragen, um die sich, finde ich, niemand drücken kann. Und wir brauchen natürlich Regeln. Ja, das Wichtige in diesen Regeln ist immer wieder für mich so, was ich Herzensstimme nenne oder die Intuition, letztlich dann das zu machen, was man tief spürt. Und das bedeutet aber auch, dass man dann halt auch nicht immer verstanden wird.
Sie sind erfolgreich, Ihre Bücher finden zahlreiche Leserinnen und Leser. Sie haben eine Gemeinde, kann man ja sagen. Haben Sie auch Macht?
Auf jeden Fall. Wir haben alle Macht. Das ist auch so eine Illusion. Wir könnten ja gar nicht leben ohne Macht. Wir haben eine Lebensmacht. Man kann das auch Aggression nennen. Also das Wort Aggression ist für mich total wertfrei. Das heißt, mich in das Leben hineinstellen. Und es geht immer wieder darum, eben auch mit anderen darüber diskutieren zu dürfen. Ich bin ein Alpha-Tier. Ich habe auch ein offenes Kloster gegründet und mir war es ganz wichtig, dass in diesem Team, dass wir da Supervision haben. Und ich habe lange gebraucht, zum Beispiel, um die anderen im Team, also wir waren 4 Frauen, 3 Männer, zu fragen, wie geht's euch in meinem Schatten? Und damit wollte ich sagen, die Leute kamen vordergründig wegen mir. Und dann mir war es wichtig, eben aufzuzeigen, zum Beispiel, dass in der Kapelle haben alle die Gebete gestaltet. Ich war einer der 7. Auch die Köchin hat die Meditation gestaltet, eben andere Formen. Aber es ist ganz klar, dass ich ein sogenannter charismatischer Typ bin und ich gehe selber auch in Supervision. Und das ist für mich eben das, was ich auch verlange von Kirche, dass da über Macht diskutiert werden kann. Und der größte Irrtum ist zu sagen, ich bin der Diener aller Diener und ich habe keine Macht und ich wollte nie Bischof werden, habe das nie gesucht.
Das heißt, Sie sind sich dessen bewusst, dass Spiritualität und auch die Rolle eines spirituellen Lehrers manipulativ sein kann?
Ja, das kann gefährlich sein. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, eben dieser spirituelle Missbrauch. Das ist ganz entscheidend. Und darum war ja für mich eben diese offene Klostergemeinschaft, die ich gegründet habe, war das für mich wichtig, dass wir da versuchen, das anders zu leben. Mit diesem Anders meine ich eben auch vor allem diese zentralen Fragen von Leitung, von Macht, von Enttäuschung, Rivalisierung. Das sind alles Lebensthemen. Und die sind für mich zugleich höchst spirituell. Das Problem ist, wenn man sagt, nee, das sind die Schattenseiten und Spiritualität ist etwas ganz Großes, etwas noch ganz anderes. Und dann fängt eigentlich die Gefahr eines spirituellen Missbrauchs an.
Wenn man so tut, als sei Spiritualität eine machtfreie Zone, meinen Sie?
Genau, mhm. Ja.
Das Thema Bedeutungsverlust der römisch-katholischen Kirche ist hier auf dem Katholikentag allgegenwärtig, ist ja auch spürbar darin, dass wenig Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik da sind. Auch die Wirtschaft ist nicht so stark repräsentiert wie an früheren Katholikentagen. Bedeutungsverlust, habe ich jetzt einfach so gesagt. Ist das auch für Sie ein Verlust, dass diese Institution, dass deren Stimme gesellschaftlich nicht mehr so vernommen wird und auch nicht mehr so gesagt wird, na, wenn die was anbieten, dann gehen wir dahin?
Also zum Teil bedauere ich eben in allen ethischen Fragen, finde ich, ist es wichtig, oder jetzt auch in der ganzen Friedensthematik, möchte ich auch schon noch Orte haben, wo eben Utopien und Visionen besprochen werden können. Aber dass diese alte Kirche, wenn ich es jetzt mal so nenne, oder diese eben römisch zentrierte Kirche, dass die stirbt, das ist wichtig. Das wird eigentlich auch schon seit 30, 40 Jahren wird das gesagt. Da muss ganz viel sterben. Und die Volkskirche, ich habe echt noch geglaubt, im Theologiestudium war das ein großes Thema in der Pastoraltheologie. Die Volkskirche, also 1983, 84, die Volkskirche wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Da war Gemeindekirche, da war Basiskirche. Und dann kam eben diese Ernüchterung, wie langlebig diese institutionellen Formen sind. Und wenn da jetzt was stirbt, tut natürlich immer weh, also ich bin da nicht traurig, sondern das ist eben ein notwendiger Prozess, weil ich ja das im eigenen Leben erfahren habe, diese drei Worte zugrunde gehen, das wird ja immer noch als das Schlimmste gedeutet, was im Leben passieren kann. Und für mich ist das eine Hoffnungskraft, eben den zentralen Fragen auf den Grund gehen. Dass endlich jetzt mal sagen, was eingemacht ist.
Was ist denn eingemacht?
Eingemacht ist eben die Macht. Es ist letztlich ein Mangel an Bereitschaft, Macht zu teilen. Würde ich so jetzt ganz vereinfacht auf den Punkt bringen.
Ich bin bereit, für etwas zu kämpfen, dessen Früchte ich vielleicht nicht ernten kann, sagt Pierre Stutz. Das Gespräch mit ihm über Spiritualität, Macht und die Initiative Out in Church können Sie in unserer Audiothek nachhören.